Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell. Gute Lars. Gute Kai. Wem es so ein bisschen wie mir geht, der bisher bei sowas wie Montagsmaler oder Pictionary immer gesagt hat, oh, ich kann nicht zeichnen, für den haben wir heute ein Zeichenspiel. Und zwar eins, das für uns funktioniert. Ich habe hier ein Herz ganz tief drin für euch. Heute geht es um Krakel-Orakel.
Großartig. Ja, es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja wirklich gar kein Maler. Ich war immer so derjenige, der in Kunst früher immer seine 5 abgeholt hat und wirklich also gar nichts konnte. Ich konnte nicht malen, nicht zeichnen. Bei jedem Ausmalbild habe ich als kleines Kind über den Rand gemalt und war immer direkt sauer. Also das ist wirklich eigentlich das Spiel, was für mich gemacht sein muss, weil du hier ja eigentlich gar nicht so wirklich malen können musst. Von daher, ja, bin ich gespannt auf die Folge heute.
Ja, und dir geht's da ja auch so ein bisschen wie mir, dass du geschlagen bist mit einem Umfeld, was halt leider zwar auch immer von sich sagt, ja, so gut kann ich auch nicht malen. Also ich gehe mal an, dass es bei dir auch so ist. Aber dann sieht man die Bilder und denkt sich, ja genau, ja genau.
Exakt so ist es, ja. Ja, da kommst du immer, ja, musst du doch nicht malen können und so und das wird man schon nicht merken und so. Und selbst bei so einem Spiel wie Krakel-Orakel habe ich gemerkt, wie schlecht ich mich fühle, wie schlecht ich wirklich zeichnen und malen kann. Ja, das ist echt so.
Ja. Die Fakten. Ja, was ist jetzt Krakel-Orakel? Also Krakel-Orakel, erstmal ein sensationeller Name, über den ich heute auch garantiert noch 2-3 Mal stolpern werde. Das ist ein kooperatives Zeichen- und Deduktionsspiel, bei dem alle Spielenden gleichzeitig jeder ein unterschiedliches Wort zeichnen und dann blind und so ein bisschen entlang vorgegebener Linien hinterher dann versuchen, also blind im Sinne von jeder für sich, und anschließend versucht dann so die Gruppe zusammen, weil es ist ja kooperativ, aus allen Zeichnungen das richtige Motiv zu erkennen. Also wer hat was gemalt von den vorgegebenen Begriffen. Das Erscheinungsjahr 2024, das war auch nominiert für den Preis, also das Spiel des Jahres 2025, neben Bombusters und Flip 7. Das heißt aber, es war keine Messeneuheit, sondern es war... War es denn 24 eine Messeneuheit? Weißt du das zufällig aus dem Kopf?
Gute Frage. Könnte tatsächlich gut hinkommen vom Timing her. Wissen tue ich es tatsächlich nicht, aber ja, tatsächlich. Ich habe das, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Ich habe das durch Zufall irgendwo mal mitgekriegt, dass, weil wir uns ja mit Bombusters auch näher befasst hatten, weil wir es ja auch schon gespielt haben und da ja auch noch eine Folge zukommt oder gekommen ist. Und es ist tatsächlich so, dass das Krakel-Orakel und das Flip 7 jeweils auch zum Spiel des Jahres nominiert waren 2025. Und wir haben ja sogar auch, also das, vor dem Krakel-Orakel habe ich ja sogar in Essen letztes Jahr davor gestanden, also 2025, und hatte ja sogar überlegt, ob ich es mir da kaufen soll. Und das Flip 7 haben wir ja auch sogar erklärt bekommen, ne, am Stand von, was war es, ein Kosmos, glaube ich, oder?
Ja, glaube ja.
Mit Skyteam die, ne?
Da, wo es Skyteam war, es war Kosmos, ne? Ja, und ist ja interessante Riege, die da nominiert war, muss ich sagen. Und auch 3 Spiele, die interessant sind, sagen wir es mal so.
Und 2 von 3 Koop.
Und 2 von 3 Koop. Und wahrscheinlich auch 2 von 3 zumindest mit einer Folge in Überlegung.
Ganz sicher.
Der Verlag, Publisher, ist der Frech Verlag. Was ich einen sensationellen Namen finde. Die Spielerzahl ist angegeben mit 2 bis 8. Die Community sagt auch 2 bis 8 und Best sogar 4 bis 6. Das ist schon krass. Aber also wir haben es ja jetzt zu zweit gespielt und da hat es schon so seine gewissen Tücken, finde ich. Gerade wenn es hinten um das Raten geht. Ich meine, das Zeichnen, das macht so und so gleich viel Spaß. Aber hinten raus, das Raten ändert sich halt, umso mehr Leute es sind.
Ja, wir haben es, wie du gesagt hast, ja, wir zwei haben es zu zweit gespielt. Ich habe ja auch, habe es auch zu viert gespielt an Weihnachten mit meiner Family, also mit meinen Eltern, mit meiner Frau. Und wenn ich jetzt sagen müsste, ne, so Vergleich 2 und 4 Spieler, würde ich safe sagen, auf jeden Fall ist 4 Spieler für mich so der Sweet Spot. Mit 5 und 6 habe ich es jetzt nicht gespielt, oder geschweige denn 7 oder 8. Aber ich, mit 4 Leuten hat es schon echt richtig gut und rund funktioniert, das muss ich wirklich sagen. Wobei ich trotzdem sagen muss, dass es zu zweit auch gut funktioniert hat. Ja, es ist natürlich jetzt nicht ein Spiel, was, glaube ich, für 2 Leute designt ist. Es ist ja schon eher auch wieder so ein, ja, eher so ein Partyspiel, Familienspiel. Und da funktioniert es aber sehr gut, auch vor allem auch in größeren Gruppen mit 4, 5, 6 Leuten, würde ich sagen.
Ja, denke ich auch. Ich will auch nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat. Nur ich kann es mir halt vorstellen, dass halt gerade dieser zweite Teil des Spiels deutlich spaßiger dann ist, wenn es mehr Leute sind. Die Spieldauer, die wird mit 30 Minuten angegeben. Das zeichnet man so lange? Ich habe es gar nicht mehr so lange im Kopf. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir sind da schneller gewesen.
Ja, die 30 Minuten resultieren daraus, dass du ja 4 Runden spielst, in denen du jeweils zeichnest.
Okay.
Deswegen gehe ich davon aus, dass das die Summe quasi ist. Ja, und das ist, glaube ich, schon durchaus realistisch, dass du, ich glaube, man hat 2 Minuten immer Zeit, da kommen wir ja später im Gameplay-Loop drauf. So bist du dann, ne, bis dann alle ihre Dinger hingelegt haben mit den Karten, dann musst du Karten dazu mischen und so. Ich würde mal sagen, so eine Malrunde schon so zwischen 5 und 7 Minuten. Und wenn du das dann mal 4 nimmst, je nachdem, wie, ne, wie gesellig die Runde auch ist oder wie noch viel gequatscht wird und so, da kann das schon gut hinkommen, glaube ich, mit 30 Minuten.
Ja, ich hatte gerade eine Malrunde im Kopf und habe gedacht, 30 Minuten für eine Malrunde. Hast du mir etwa zu wenig Zeit gegeben, weil ich habe in die Anleitung ja nicht reingeguckt. Nee, aber dann passt das. Die Altersempfehlung ist 10+, Community sagt 8+. Da sind wir ja wieder in dieser Gemengelage, wo deine Meinung relevant wird. Also ich kann verstehen, dass es sagt 10+, weil es ja auch so ein bisschen um abstrahierendes Zeichnen geht, um so ein bisschen sich was überlegen, was man auf dem Vorgegebenen macht. Das könnte ich mir schwierig vorstellen mit manchen Kindern. Wie ist denn so deine Erfahrung?
Ja, also ich habe es mit meinem Sohn nicht gespielt. Wir haben es einmal ausgepackt, wo ich ihm, ne, so ein paar von den zu malenden Karten gezeigt habe, wo ich ihm mal gesagt habe, hey, versuch's doch mal. Hat nicht so gut funktioniert, weil, das muss man ja auch ehrlich sagen, das gibt ja 2 verschiedene Schwierigkeitsstufen, schwere und leichtere Begriffe. Auch darüber wird zu reden sein später. Und das hat jetzt mit ihm, ne, er ist jetzt 7 geworden, wäre zu früh gewesen, glaube ich, weil er dann teilweise auch dann so Begriffe gar nicht malen kann. Ne? Wenn da steht dann Lachen drauf, so dann sagt man im 7-Jährigen mal Lachen. Und das basierend nur auf, ne, auf diesen Linien, wo du nur drauf zeichnen darfst. Das wäre noch zu früh gewesen. Ich glaube auch 8, ja, okay. Also zwischen 8 und 10, denke ich, ist schon der Sweet Spot, je nachdem, wie A, kreativ ein Kind ist und B, wie gut es halt auch zeichnen kann. Das spielt schon auch eine Rolle, meiner Meinung nach.
Dachte ich mir so ein bisschen, dass das zu jung da echt auch problematisch wird. Die Komplexität, das Weighting, wird mit einer 1,09 angegeben. Und es ist halt wirklich faszinierend, dass so Nominierte zum Spiel des Jahres, was ja renommierter und auch ernstzunehmender Preis ist, und dann halt so relativ unkomplexe Spiele. Und zwar nicht nur, dass wir sagen, ja, wir bewegen uns so im Bereich 1,6, 1,7, 1,8 vielleicht, sondern tatsächlich 1,09. Aber finde ich auch angemessen. Also das ist ja wieder so ein bisschen dieses Spannungsfeld Schwierigkeit gegen Komplexität. Und komplex ist es ja nun wirklich nicht. Es ist ja ruckzuck erklärt und auch ruckzuck gespielt.
Ja, also würde ich wirklich auch so einschätzen. Ich glaube, das passt echt gut. Das ist auch wieder so ein Ding, da werden wir ja später drauf zu sprechen kommen. Das ist wirklich so, du packst es aus und Spielzeit, können wir ja schon mal spoilern, ne? Wenn es um Spieleaufbau geht, 1 Minute. Also jeder kriegt so ein Board, jeder zieht eine Karte, los geht's. Und das ist halt wieder auch eine Stärke. Und du musst nicht groß Regeln erklären. Das ist alles wirklich relativ selbsterklärend. Gerade wenn du jemanden hast, der die Regeln gelesen hat und oder es schon mal gespielt hat, da ist das eigentlich wirklich super unkomplex, meiner Meinung nach.
Also wir hatten ja die Konstellation mal wieder, wie wir so relativ häufig haben, dass du es kanntest und mir so ein bisschen gesagt hast, wie es abläuft. Ich unvorbereitet reingegangen bin und es ist ja wirklich völlig unkompliziert. Das Rating, also der Rang, ist eine 7,3 von 10 bei ca. 800 Ratings zum Zeitpunkt der Aufnahme. Auch sehr stabil, scheint den Leuten Spaß zu machen.
Ja, also das ist ja auch nicht umsonst nominiert gewesen zum Spiel des Jahres 2025. Mich wundert es tatsächlich so ein bisschen, als ich die Daten rausgeschrieben habe. Ne? Man muss immer dazu sagen, die Daten ändern sich ja auch regelmäßig. Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme oder ein paar Tage davor, wo ich die Daten rausgeschrieben habe, dass es doch relativ wenig Ratings hatte, ja, im Vergleich zu einigen anderen Spielen, die wir schon besprochen hatten. Man muss halt dazu sagen, das hatte ich jetzt auch gerade vorhin noch kurz recherchiert, dass es das Spiel zum Beispiel nicht in Englisch gibt. Das heißt, das gibt es heute nur in Deutsch, Französisch und ich meine Ungarisch, irgendeine osteuropäische Sprache noch. Und das erklärt das natürlich so ein bisschen oder setzt es ein bisschen in Perspektive. Trotzdem hätte ich gedacht, dass es halt auf dem deutschsprachigen Markt deutlich bekannter noch ist und halt einfach da mehrere Ratings hat am Ende.
Ist der Frech Verlag, ist jetzt vielleicht eine doofe Frage, aber ist es ein deutscher Verlag?
Ja. Ja. Gehört zum Top Verlag. Ja.
Ja. Okay. Das ist natürlich, dafür muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich 800 Ratings ganz okay. Also, wenn wir uns halt auf den deutschen und französischen Markt hauptsächlich beschränken, wenn du das halt in Englisch rausbringst und auf den englischen Markt wirfst, dann bist du auch ruckzuck bei vierstellig und deutlich bei 2000 wahrscheinlich. Also, du verdoppelst das wahrscheinlich ganz schnell. Wie ist denn die aktuelle Verfügbarkeit? Also ich gehe davon aus, wenn es ist gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ja noch nicht mal ein halbes Jahr her, dass es nominiert war zum Spiel des Jahres. Also ich gehe davon aus, es wird heute noch fleißig in den Markt gepumpt und ist gut verfügbar.
Ja, also es kommt drauf an, wo man guckt. Es ist so ein bisschen, es kommt wirklich drauf an aktuell. Das ändert sich teilweise auch wirklich täglich. Ich habe jetzt gerade, bevor wir die Folge aufgenommen haben, habe ich nochmal geguckt im Vergleich zu, als ich die Daten rausgeschrieben habe. Es war vor ein paar Wochen noch auf Amazon verfügbar, mittlerweile auch da nicht mehr. Das heißt, ich glaube, es hat jetzt so ein bisschen wie so ein Hype erlebt auch. Also das ist jetzt auf Amazon erst wieder Richtung Ende Februar verfügbar für 25 Euro. Gebraucht habe ich es gar nicht gefunden, also weder auf Kleinanzeigen noch auf Facebook Marketplace. Ne, wieder hier auch der Spoiler oder die Prämisse zum Zeitpunkt der Aufnahme heute. Und auf der Seite des Frechverlags oder des Top-Verlags ist es tatsächlich so, dass sie da sagen, ab dem 18. März versandbereit. Also je nachdem, wann die Folge heute rauskommt, kann es durchaus sein, dass das Spiel dann wieder verfügbar ist, auch dort eben für 25 Euro erhältlich.
Und gibt es irgendwelche Erweiterungen, die nennenswert sind?
Ja, auch da ist es tatsächlich interessant. Hat sich einiges getan, seitdem ich die Fakten rausgeschrieben habe zu Krakel Orakel. In der Tat gibt es mittlerweile 4 Erweiterungen. Das habe ich jetzt auch wirklich nur durch Zufall in Vorbereitung jetzt nochmal auf heute speziell, wo wir aufnehmen, rausgefunden. Also es gibt, die sind glaube ich auch irgendwie dann mit der Messe auch rausgekommen, so ein paar Promokarten. Das sind tatsächlich relativ viele neue Karten, die nochmal dazukommen. Insgesamt knapp über 80. Die kriegt man mittlerweile tatsächlich sogar auch auf der Seite des Top-Verlags für 3 Euro, was ich einen unfassbar guten Preis finde. Das erhöht ja die Wiederspielbarkeit schon nochmal enorm, meiner Meinung nach. Und jetzt haben sie neu angekündigt, das fand ich super interessant, haben sie 3 neue Erweiterungen angekündigt für Krakel Orakel. Da kann ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so viel zu sagen, weil ich es jetzt wirklich gerade eben vor ein paar Minuten erst rausgefunden habe. Deswegen hier einfach nur nochmal zur Info. Die sollen wohl Mitte Mai rauskommen. Also auf der Seite des Verlags steht, am 15. Mai sollen die rauskommen. Das ist zum einen nochmal eine Erweiterung, die heißt neue Orakelkarten. Das sind einfach nochmal ganz viele neue Karten, die da mit dazukommen. Und ja, die hier einfach nochmal ein bisschen mehr, einfach nochmal ein paar mehr Replayability-Elemente mit dazu bringen. Ne? Also es sind 260 neue Begriffe, die dazukommen, ein paar neue mehr Stifte und nochmal eine Anleitung. Ich glaube, da wird einfach nochmal ein bisschen mehr, ein paar mehr Wörter einfach mit dazukommen. Dann, das fand ich tatsächlich relativ interessant, bringen sie eine Ü18-Erweiterung raus und die heißt heiße Orakelkarten. Muss ich sagen, fand ich. Das gefällt dir, gell? Das, ja. Fand ich wirklich interessant, dass ich mir das vorstelle. In der Tat scheint das so zu sein. Also, die soll am 15. Mai zur Verfügung gestellt werden. Und sie beschreiben das hier wirklich nur als spicy Begriffe für alle, die mehr wollen, nur mit dem Grundspiel spielbar.
Okay.
Ja, also da darf man gespannt sein. Auch hier kommen 260, ich zitiere, nicht jugendfreie Begriffe mit dazu.
Okay, spannend.
Ja, also die beiden Erweiterungen sind neu. Das, wie gesagt, ich glaube, das macht durchaus Sinn, gerade für Leute, die das dann irgendwann viel gespielt haben und die Begriffe dann einfach kennen, macht es Sinn, hier einfach wirklich nochmal ein paar mehr Karten mit dazu zu bringen. Wie gesagt, jeweils 260. Und die sind jeweils für 13 € werden die in den Verkauf kommen, was ich auch einen relativ fairen Preis finde. Und dann, und das kommt aber erst im September 2026 raus, auch das, wie gesagt, habe ich jetzt nur heute rausgefunden, in Vorbereitung jetzt nochmal speziell auf die Folge heute, da bringen sie eine Krakel-Spektakel-Erweiterung raus. Das heißt, wie gesagt, Krakel-Spektakel, dreh die Scheibe und Krakel mit 7 brandneuen Challenges. Ist wohl eigenständig spielbar und mit dem Spiel Krakel-Orakel kombinierbar. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mir da jetzt aktuell noch nichts drunter vorstellen. Kann euch da nur ja, zu ermutigen, einfach mal bei dem Top-Verlag, die Seite werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes haben, mal zu gucken, was das alles so mit sich bringt. Es ist auf jeden Fall auch Koop, das steht fest, 500 neue Begriffe, wie so eine Drehscheibe, die womit dazukommen soll, neue Spielmodi, ein Zufallstimer. Klingt erstmal interessant. Also finde ich cool und wird auch für, ich glaube, 30 €. Für 30 € ab September zur Verfügung stehen. Finde ich mega interessant.
Okay. Je nachdem, in welcher Konstellation man spielt, finde ich so die ein oder andere Erweiterung und ja auch die Standalone-Version ganz, ganz interessant. Artwork und Komponenten. Ich glaube, das dürfte eine der kürzesten Artwork-Sektionen werden.
Warum?
Weil das Artwork machen wir ja am Ende. Ja, also ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie großartig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Box, ich verstehe, warum sie so aussieht, aber ich finde sie halt ein bisschen unspektakulär, wenn man das mal so das einzige wirkliche Artwork-Element nimmt. Das ist so, es macht halt nicht so viel her, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder siehst du das anders?
Nee, ach, es ist am Ende des Tages ist es wie immer Geschmackssache, meiner Meinung nach. Es ist halt bewusst, meiner Meinung nach, so ein bisschen, ja, auf diese Mechanik schon so ein bisschen abzielend, dass man halt auf so Linien malt und so. Das haben sie halt versucht, hier, glaube ich, mitzumachen. Ich bin ja generell ein großer Fan von Rot und die Box und das Artwork ist viel mit Rot. Auch die Anleitung ist viel mit Rot. Von daher, ich finde es nicht so schlecht. Ich glaube, wie du sagst, es ist ein bisschen Geschmackssache und es passt halt immersiv zu dem Spiel ganz gut, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt schon. Und ansonsten ist da halt nicht viel mit Artwork. Also da, ich denke, es macht mehr Sinn, über die Komponenten zu reden. Und da vielleicht mal mit diesem auffälligsten anfangen, die Zeichentafeln. Wir haben, das Spiel ist zu 8 spielbar, also haben wir 8 Zeichentafeln.
Kannst du sie auch bitte so nennen, wie sie wirklich heißen?
Wie heißen sie denn wirklich?
Krakeltafeln.
Die Krakeltafeln, okay. Nee, ich bin auf der Seite von Top und da steht Zeichentafeln tatsächlich.
Okay, ich bin in der Anleitung deswegen.
Die Krakeltafeln, sehr gerne. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also es sind so Whiteboards, auf denen aufgedruckt wilde Strichellinien kreuz und quer und verschiedenste Formen sind, die so ein bisschen die Grundlage bilden für das, was man zeichnen möchte. Die sind, also qualitativ fand ich die echt okay, die sind schön abgeschlossen, also die Enden, es ist jetzt nicht so, dass sich das irgendwie aufblättert oder so, sie sind schön dick, wirken stabil, also Das wirkt jetzt so, als wenn die auch einige Runden durchhalten werden.
Ich finde die auch super. Also die wirken echt hochwertig und also von der Größe her würde ich jetzt mal sagen, vielleicht so ein bisschen kleiner als DIN A5 Format. Ich glaube nicht ganz DIN A5, ein bisschen kleiner. Und ich finde, sie wirken qualitativ echt gut und wir haben es jetzt wirklich auch viele Runden gespielt. Also ich müsste jetzt lügen, aber ich habe es ja mit meiner Family an Weihnachten gespielt und also da haben wir locker 15 Runden gespielt. Also das kam extrem gut an bei meiner Familie. Und wir haben es ja auch noch mal ein paar Runden gespielt und man hat überhaupt keine Abnutzungserscheinungen oder so gesehen. Also wirklich in keinster Weise. Und ich glaube, dass die wirklich lange halten werden. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und es gibt ja dann auch wie so wegwischbare Stifte. Und was denkst du denn, wie die heißen?
Heißen die Krake-Stifte?
Ja, selbstverständlich.
Die Krake-Stifte. Selbstverständlich. Das war jetzt wirklich geraten. Cool.
Das sind auch acht Stück mit dabei. Also es ist wirklich auch einiges an Stuff mit drin. Wir hatten ja über den Preispunkt eben schon kurz gesprochen. 25 Euro finde ich wirklich fair, weil das Material wirklich hochwertig ist und die Stifte funktionieren extrem gut. Man kann die extrem gut wegwischen. Das wird halt ehrlicherweise wahrscheinlich irgendwann schwierig mit dem Wegwischen, aber bisher aktuell noch keine Probleme. Und ja, du hattest ja eben schon angedeutet, diese acht Krakeltafeln, die sind wirklich auch alle unterschiedlich. Da gibt's teilweise Tafeln mit ganz vielen wilden, gestrichelten Linien. Es gibt aber auch Tafeln, die deutlich weniger haben. Und die Hinter- und Rückseite ist jeweils auch nochmal unterschiedlich. Also da ist auch, ne, wenn wir später auch über Replayability sprechen und so, da ist schon auch ein bisschen, steckt schon ein bisschen was drin auch.
Mhm. Und du hast gerade so gesagt, das mit dem Wegwischen wird wahrscheinlich irgendwann schwierig. Ich wollte gerade sagen, diese Whiteboard-Funktion, die fand ich richtig gut. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Spiel jetzt gesehen habe, wirkte das, als wenn das echt sehr stabil funktioniert.
Absolut. Wie gesagt, bisher haben wir auch noch gar keine Probleme gehabt. Ich habe ja auch, man muss sich das ja so ein bisschen vorstellen für die unter euch, die vielleicht Spiele kennen wie so Clever oder Just One. Da hat man ja auch diese Stifte und es ist ein ähnliches Material im Prinzip, auf dem man da schreibt. Das sind ähnliche Stifte, so wegwischbar, kennt man ja aus Brettspielen. Und das funktioniert echt gut.
Ja. Und dann haben wir noch ja Begriffskarten. Heißen die Krakelkarten? Und enttäusch mich jetzt nicht.
Orakelkarten.
Ah, Orakelkarten, okay. Orakelkarten. Ich habe es halt hier vor mir. Es sind 240 Begriffskarten mit dann 480 Begriffen, also zwei Begriffe pro Karte. Und das sind wilde Begriffe. Also das wird ja noch Thema in der Gameplay-Section sein. Vielleicht einfach mal so zu den Karten selbst. Das wirkte jetzt schon relativ simpel. Also das war jetzt nicht irgendwas Aufwendiges in meinen Augen. Das war ein bisschen kleiner als Spielkarten, oder? So Skatkarten, so ein bisschen kleiner?
Deutlich kleiner, ja.
Ja. Und halt von Material halt einfache Papierkarten. Bisschen dicker, aber halt nicht so Plastik, nicht foliert oder irgendwas, sondern auch kein Leinenfinish, soweit ich mich erinnere, sondern halt einfach Karten.
Ja, schon ein bisschen dicker als normale Papierkarten, aber prinzipiell ist halt auch auf den Karten immer das gleiche Artwork drauf, so ein bisschen wie auch halt auf der Box, ne? Das ist halt so ein bisschen, da steht halt Krakel, Orakel auf der Rückseite und diese Zeichnung halt. Und auf den Karten sind immer zwei Begriffe, einer in weiß und einer in schwarz. Und weiß ist halt eher die leichteren Begriffe und die schwarzen eher die schwereren. Und dann sind die quasi immer auf dem Kopf, die Begriffe, dass man die eben nicht beide jeweils lesen kann. Ja.
Ja. Ich weiß halt nicht, wie lang oder wie die so im Langzeittest sind. Die haben halt das Glück, dass sehr viele sind mit 240. Das heißt, je nachdem, wie oft man das spielt, hat man die Karten nicht so häufig in der Hand, die einzelnen. Das könnte dabei helfen, dass sie möglichst lange verschont bleiben. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, wenn du das bei Events, Partys, vielleicht im Brettspielcafés und so weiter hast, dass das schon deutliche Verschleißerscheinungen hat.
Ja, wenn man das halt da wirklich so häufig spielt, würde ich die sowieso immer sleeven. Also da würde ich auf jeden Fall Sleeves dran machen. Gibt es ja in der Größe auch. Ist ja Standard, kleinere Kartengröße. Das würde ich auf jeden Fall machen. Also das, gerade wenn man das häufiger auf den Tisch bringt. Gibt noch einen Punkt, den ich habe, der von mir tatsächlich ein Kritikpunkt ist, weil...
Die Anleitung?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, die Anleitung finde ich gut. Nee, die Anleitung ist meiner Meinung nach solide.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob ich die Anleitung überhaupt gelesen habe oder ob ich mir einfach ein schnelles Video angeguckt habe. Das ist ja wirklich so simpel. Wir hatten ja vorhin schon bei der Komplexität auch drauf eingegangen. Das funktioniert so gut. Das ist super schnell gelernt. Wenn man dann doch mal Rückfragen hat, dann ist die Anleitung, sind 5 Seiten, glaube ich. Da findet man das da auch direkt.
Nee, ich habe jetzt nur geraten, weil ich nicht weiß, was sonst noch dabei sein soll. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt hast.
Ja, genau das ist meine Kritik, was eben nicht dabei ist. Und zwar, was ich mir, glaube ich, gewünscht hätte, ist, weil man, das kommen wir ja später dann im Gameplay zu, man stellt ja dann einen Timer und dafür muss man halt ein Handy auf dem Tisch liegen haben oder sowas oder halt irgendwie eine Stoppuhr oder was weiß ich. Ja, keine Ahnung, also jedes zweite Spiel macht halt irgendwie eine Sanduhr rein oder selbst wenn du so einen digitalen Timer, gut, das hätte dann wahrscheinlich ein paar mehr Euro gekostet oder so, aber viele Spiele stecken halt eine Sanduhr rein oder so, dass du, das ist halt schon so ein bisschen, keine Ahnung, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, ja, aber ich glaube, wenn ich mir was hätte aussuchen dürfen, dann hätte ich mir hier gewünscht, dass sie da irgendeine Komponente mit reinbringen, ob das jetzt eine Sanduhr ist oder irgendwie so ein Timer, eine Stoppuhr oder was auch immer, wo man dann eben die 2 Minuten stellen kann. Das hätte ich charmant gefunden, weil so liegt halt immer irgendwie ein Handy auf dem Tisch, das dann irgendwann nach 2 Minuten rumbimmelt. Ja, das, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ist, glaube ich, Jammern auf hohem Niveau, ist aber was ich halt sagen wollte.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ist ja, im Grunde, wenn man ehrlich ist, das sind ja Pfennigartikel. Also, wie du sagst, jedes zweite Spiel, also selbst ein Tabu Mitte der 90er hatte so eine Sanduhr dabei schon. Also, naja. Gameplay und Mechaniken. Das Gameplay. Storytechnisch ist nichts dabei. Also erwartet man halt auch bei so einer Art von Spiel nicht, wenn man ehrlich ist. Also vielleicht kannst du uns den Gameplay-Loop mal so ein bisschen näher bringen.
Ja, selbstverständlich. Es ist tatsächlich, wir haben es ja jetzt schon mehrfach angedeutet, es ist wirklich nicht schwer. Es gibt eigentlich nur 2 Phasen, in die das Spiel aufgeteilt ist. Es gibt die erste Phase, das ist die sogenannte Krakeln-Phase. Wie der Name der Phase schon sagt, in der Krakelphase krakelt man halt. Das heißt, man malt. Jeder Spieler nimmt sich 1 von den 8 in der Box befindlichen Krakelboards. Und nachdem das passiert ist, kriegt jeder noch einen Krakelstift. Und dann zieht man eben von den, ich glaube 240 Karten hast du gesagt, zieht man dann eben die Karte und jeder zieht eine, die wird aber auch nicht disclosed. Das heißt, die ist wirklich zu, die sieht auch sonst niemand. Man guckt die sich an, man einigt sich vorher natürlich noch auf, ne, spielt man die leichte Schwierigkeit, dann jeder den weißen Begriff, spielt man die schwierigere Schwierigkeit, dann den schwarz hinterlegten Begriff und ja, dann liest man den Begriff und dann, bis jeder dann irgendwann den Begriff gelesen hat, dann darf derjenige sich, der die Karte gelesen hat, dann noch die Vorder- oder Rückseite aussuchen der Tafel. Und dann geht's im Prinzip schon los. Dann beginnt die Krakelphase. Es wird ein Timer gestellt auf 2 Minuten. Wir haben das meistens so gemacht, dass wir ein Handy in die Mitte gelegt haben, das dann irgendwann losgedüdelt hat nach 2 Minuten und dass halt jeder einfach sehen konnte, okay, es sind noch 2 Minuten oder wie viel Zeit halt noch ist. Und ja, das ist eigentlich die Krakelphase. Mehr ist es eigentlich nicht. Und ja, wenn man dann fertig ist, dann geht's in die Orakelnphase. Und da ist es dann so, dass, nehmen wir jetzt erstmal an, man spielt zu viert. Es gibt dann nochmal verschiedene Kniffe, wenn man nur zu zweit spielt, zu dritt spielt, da kommen wir dann später zu. Aber nehmen wir mal an, wir spielen zu viert, dann ist es so, dass die vier Krakeltafeln werden dann in die Mitte des Tisches gelegt und jeder legt quasi seine Karte, die er hatte, so ein bisschen unten drunter, sodass man quasi genau erkennen kann, okay, das ist das untere Ende des Bildes. Also, dass halt klar ist, wie rum man die Tafel zu lesen hat oder zu sehen hat. So, und dann ist es so, dass die 4 Karten alle zusammengemischt werden und noch 4 Random-Karten dazugemischt werden. Und ja, dann werden die 4 gemischt und dann werden alle 8 Karten offen aufgedeckt. Und dann ist es so, dass der Startspieler eben anfängt und der Startspieler ist, wer zuletzt ein Kunstwerk betrachtet hat. Das heißt, wer zuletzt ein Kunstwerk betrachtet hat, fängt dann in der Orakelphase an. Und es ist nicht so, dass, so wie ich es ursprünglich mal dachte, das war so die Prämisse, wie ich eigentlich dachte, dass das Spiel funktioniert, dass derjenige dann erraten muss, welches von den 8 Begriffen zu einem der Tafeln gehört. Nee, es ist tatsächlich so, dass der das deduzieren muss. Deswegen auch, vorhin haben wir auch gesagt, dass er auch so ein bisschen ein Deduktionselement mit dabei hat. Das heißt, derjenige muss quasi eine von den 8 Karten ausschließen. Das heißt, ne, das ist so ein bisschen der Kniff, den ich ganz cool finde, dass das Wort kann so schwer sein, wie es will. Ausschließen kann man am Anfang vor allem immer irgendwie 1, glaube ich. Ja, und das finde ich tatsächlich ein ganz cooles Element und so geht das dann quasi reihum. Ja, der Erste, der dran ist, schließt einen Begriff aus, dann geht es im Uhrzeigersinn rum, bis am Ende dann eben noch 4 Karten übrig sind und dann wird quasi aufgelöst. Ja, wie viele Karten waren richtig, wie viele waren falsch. So, und dann so Runden werden quasi 4 Stück gespielt, wenn man zu viert spielt und man darf 4 Fehler machen insgesamt. Ja, das ist im Prinzip das, was man machen darf und wenn man das geschafft hat, dann hat man gewonnen. Und wenn man ja nach 4 Runden mehr als 4 Fehlerpunkte hat, heißt 5, das heißt zum Beispiel 5 Karten waren insgesamt falsch, dann hat man eben kooperativ verloren. Ja, so mehr oder weniger würde ich sagen, belasse ich mal den Gameplay-Loop. Da gibt es natürlich noch den einen oder anderen Kniff, auf den wir ja jetzt noch im Detail drauf eingehen können.
So, jetzt, oh Gott, wie fangen wir jetzt an? Vielleicht mein erstes Spielerlebnis, da hattest du mir die zweite Phase, ja, das ist jetzt nicht so, dass du es mir erklärt hast, du hast gesagt, hier ist die Tafel, wir ziehen jetzt jeder einen Begriff und lass einfach mal anfangen und wir zeichnen mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, oh Gott, wie soll ich denn jetzt so malen, dass man erkennt, was dieser Begriff ist. Und erst in der Orakelphase habe ich begriffen, dass das ja gar nicht so relevant ist. Dass man halt wirklich anfangen muss, sich von irgendwie Zeichenkünsten oder so zu verabschieden, sondern maximal so ein bisschen abstrakt den Begriff umreißen muss. Also es ist so ein bisschen wie Tabu als Zeichnen. Das wäre jetzt so die beste Beschreibung, die mir zu dieser Zeichenphase so einfällt.
Ja, wenn ich vielleicht gleich direkt dazu was sagen darf, das ist natürlich schon so, das ist ja genau dieser Kniff, den das Spiel Krakel Orakel hier mit reinbringt, dass du eben nur auf den Linien zeichnen darfst, die eben auf deinem Krakel, auf der Krakeltafel eben abgebildet sind. Und das ist vielleicht auch was, da können wir ja vielleicht noch kurz drauf eingehen, da gibt es natürlich auch ein paar Regeln noch, gar nicht jetzt viele, aber einfach, dass man so ein bisschen das Verständnis dafür kriegt. Also man darf quasi nur auf diesen gepunkteten Linien zeichnen, man darf aber dabei immer stoppen, wo immer man möchte und dann auf der Linie weitermachen. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Das war jetzt zum Beispiel bei meiner Family, mit denen ich das gespielt habe, die haben es am Anfang nicht ganz gecheckt. Die dachten, man darf halt immer nur Linien komplett durchzeichnen, aber nee, man darf wirklich auch theoretisch eine gestrichelte Linie malen oder, keine Ahnung, wie Regentropfen zum Beispiel so von oben, ne, einfach Punkte machen oder solange man halt auf den Linien bleibt, ist das halt prinzipiell erstmal egal. Ja, man darf den Stift immer absetzen, man darf mehrere Dinge nebeneinander zeichnen, man darf auch immer wieder wegwischen und neu zeichnen, das ist auch erlaubt, das habe ich auch super oft gemacht. Man fängt halt immer mal irgendwann an, ja, weil man halt auch diesen Zeitdruck hat von 2 Minuten und dann realisiert man halt, oh fuck, nee, das passt irgendwie gar nicht, ich fange nochmal neu an. So, und das ist auf jeden Fall auch okay, ja, man wischt dann halt einfach schnell weg, man muss halt die Zeit so ein bisschen im Auge behalten. Was man nicht darf, das ist, denke ich, auch nochmal gut zu wissen, man darf keine Buchstaben oder Zahlen malen, das ist verboten und man darf, ja, habe ich eben schon gesagt, eben eine beliebige Seite der Krakeltafel benutzen und auch beliebig entscheiden, ja, wo auf der Krakeltafel eben oben und wo unten ist. Ja, das hatte ich eben auch schon gesagt. Ja, und das sind im Prinzip eigentlich die einzigen Regeln, die dann eben noch mit dazukommen. Ja, weil du eben so ein bisschen gesagt hast, das ist so ein bisschen wie Tabu nur mit Malen, mit der Einschränkung, dass man eben nur auf den gestrichelten Linien malen darf.
Ja, mir ging's eher so darum, dass es halt nicht relevant ist, dass man so gut malt, sondern dass man irgendwie, also beispielsweise, wenn du einfach nur, weil ich es jetzt gerade in dem Bild auf der Seite sehe, beispielsweise da ist der Begriff Pfarrer. Und jetzt könnte man natürlich anfangen und eine Person mit einem Pastorenhut und irgendwas versuchen, auf diese gestrichelten Linien zu zeichnen. Man kann aber auch einfach, um völlig abstrakt zu bleiben, ein Kreuz malen und hoffen, dass nichts anderes Kirchliches dabei ist in den anderen Begriffen. Und würde damit halt auch schon die Prämisse sozusagen erfüllen, dass man erraten kann, welches Wort das ist. Und das fand ich halt, und unter dieser, also man muss sich halt so ein bisschen lösen von diesem Zeichnen können, sondern deswegen ja auch meine Einleitung für die Montagsmaler und Pictionary nicht können oder die, denen das Malen da auf den Piss geht wie mir. Also ich finde das halt immer Hölle. Das ist so, ich kann halt nicht malen. Also das hatten wir ja. Also das ist halt immer so eine Qual. Und dann bist du in so einer Gruppe gefangen und alle haben dann Bock auf dieses Spiel. Gerade so zu Studentenzeiten, wenn man so zurückdenkt, diese typischen Partys, die man da oder Zusammenkünfte, die man da hatte, die dann mehr Qual waren als alles andere. Und hier kann man sich dann halt einfach so wirklich mit Abstraktheit von der ganzen Geschichte lösen. Das fand ich überragend.
Und das funktioniert wirklich also wir haben es ja jetzt auch oft gespielt, wirklich in 99% der Fälle funktioniert das eben auch, ne? Und ich hatte halt einmal den Fall, deswegen ist es interessant, dass du es gerade sagst, als ich mit meiner Family das gespielt habe, hatte ich den Fall, dass ich, keine Ahnung, ich hatte irgendein Tier, was ich malen musste, ich weiß nicht, ein Hund oder Katze oder irgendwas. So, das heißt, ich habe halt irgendwas mit 4 Beinen gemalt. Und es kam ja, wie es kommen musste, weil ich halt dachte, na gut, da wird jetzt nicht noch irgendein Vierbeiner kommen, ne? Kam halt Löwe oder was weiß ich, war so. Das kam halt noch irgendein, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es genau war. Kam halt bei den Random-Karten, die dazu gelost wurden, kam halt noch ein Tier. Und da kam es halt, wie es kommen musste, wurde halt meins, ne, rausgeschmissen und war dann halt falsch. Naja, das, deswegen, es funktioniert wirklich in ganz vielen Fällen. Aber manchmal, ne, wie es der Zufall dann so will, kommt halt genau dann eine Karte, wie du sagst gerade, ne, Pfarrer, und dann ziehst du halt Kirche oder so, ne, und hast ein Kreuz gemalt, ja, dann hast du auch Klitten, ja.
Ja. Aber da springt ja dann dieser zweite Aspekt rein, dass du ja dann selbst auch eine Karte eliminieren kannst. Und wenn die Gruppe einigermaßen mitdenkt, eliminieren sie ja nicht Sachen, bei denen es fraglich ist, sondern klare Sachen, so dass du, wenn du dran bist, halt dann das andere, was dem ähnlich ist, was du gezeichnet hast, eliminieren kannst. So bringt man ja auch nur so eine kleine, in Anführungsstrichen, strategische Tiefe in diese ganze Geschichte. Das fand ich dann bei der Orakelphase ganz, ganz witzig.
Das ist auf jeden Fall so, ja. Deswegen würde ich auch davon ausgehen, und das ist auch so ein bisschen das, wo man sich natürlich einfach so ein bisschen davon ausgeht, dass die Leute, mit denen du das spielst, deswegen funktioniert es halt auch in größeren Gruppen einfach auch besser als in kleineren, dass die Leute halt wissen, okay, also derjenige, der das gemalt hat, ne, da ist jetzt ein Pfarrer und eine Kirche oder halt ein, ich habe einen Hund gemalt und es kommt noch ein Pferd oder so als Karte, dass die halt bewusst diese Karten eben nicht auswählen, um sie rauszuschmeißen, sondern halt darauf spekulieren, dass halt derjenige, der es gemalt hat, dann den falschen rausschmeißt. Den worst case ist, wenn halt zwei dann ein Tier haben. Ja. Aber das, also kann ich mir fast nicht vorstellen. Das ist so super unwahrscheinlich. Aber das ist ja genau dieser Kniff, den das Spiel halt so mit sich bringt. Ja, fand ich auch echt cool.
Und wir waren so ein bisschen bei dem Zeichen und den gestrichelten Linien. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die geben auch unglaublich viel her. Und das hat mich am Anfang ziemlich überfordert, weil ich habe da drauf geguckt, ich glaube, mein erster Begriff war Wetter. Und dann sitzt du da und willst Wetter zeichnen und hast eine Tafel vor dir, wo irgendwelche Strichelinien drauf sind. Und ich dachte, um Gottes Willen. Und dann fängst du so halt erstmal an, vor lauter Strichen, oder so ging es mir, war ich komplett lost. Und da muss man dann irgendwie einfach anfangen mit irgendeiner Idee.
Ja, und du guckst ja auch erstmal, ne, wo kann ich eine zusammenhängende Wolke malen jetzt, ne, in dem Fall von Wetter vielleicht, ja. Und das ist ja genau das Element, wo du ja eigentlich gar nicht drüber nachdenken solltest, sondern du sollst ja eigentlich nur gucken, wo habe ich halt die Flexibilität an Linien, wo ich zwischendurch vielleicht auch mal absetze und den Stift dann wieder ansetze, dass es halt aussieht wie eine Wolke und ich kann da drunter vielleicht noch ein paar Regentropfen malen oder so mit irgendwie gestrichelten Linien oder Punkten. So, das ist ja so das, wie es anfängt, ne? So habe ich nämlich auch angefangen, wo ich dachte, hey, ich kann doch hier jetzt keine Wolke malen, weil die Linien geben das doch gar nicht her. Und je mehr man halt es spielt, desto mehr realisiert man halt, wie man die Linien halt am besten benutzen kann, ne? Und das finde ich, das klappt extrem gut. Und man hat, die Lernkurve ist extrem steil hier, finde ich.
Ja. Und im allerletzten Notfall kann man dann halt anfangen mit Pünktchen über 20 verschiedene Linien hinweg versuchen, zum Beispiel in den Kreis für eine Sonne, jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, einfach um es irgendwie, es ist halt jetzt schwierig, ein Spiel, was viel auf Optik und visuelle Geschichten setzt, in einem Medium zu erklären wie diesem. Aber ich versuch's halt mal einfach mit so Beispielen und beispielsweise dann halt versuchen mit Pünktchen, ohne überhaupt eine einzige Linie zu machen, eine Form darzustellen, was halt auch super funktioniert meistens. Weil man dann halt einfach zwischen diesen Linien hin und her springt. Und das geht ja auch.
Absolut. Ich finde, es funktioniert extrem gut. Eine Frage habe ich an dich tatsächlich, weil es mir tatsächlich so ging. Weil als ich das am Anfang gespielt habe, beziehungsweise ich mir die Regeln so durchgelesen habe, habe ich gedacht, ey, das ist eigentlich genau das Zeichenspiel, was für mich eigentlich gemacht sein muss. Weil man muss eigentlich nicht malen können, sondern man muss hier die Fähigkeit haben, so ein bisschen Imagination, Room for Imagination, sage ich mal, ne, dass man sich so vorstellen kann, wie man etwas auf diese Linien reflektieren kann. Das war so ein bisschen das, wie ich rangegangen bin in den ersten Runden, wo ich gespielt habe. Und dann habe ich es natürlich mit, ne, meiner Frau, mit meiner Mutter und so gespielt, die halt beide unfassbar gut malen können. Und ich dachte halt, okay, das ist ein Spiel, da wird man sich niemals schlecht fühlen, weil man nicht gut malen kann, weil ich nicht gut malen kann. Und am Ende war es aber trotzdem wieder so, dass ich halt irgendwie meine Bilder gemalt habe, die aussahen wie Hinz und Kunz, die, muss ich auch dazu sagen, die trotzdem immer funktioniert haben. Darum ging es nicht. Aber trotzdem, wenn ich dann halt die Bilder gesehen habe, die halt von meiner Mutter und von meiner Frau gemalt wurden, habe ich gedacht, oh shit, ey, das ist einfach ein ganz anderes Level und es ist so offensichtlich, was die da malen wollen im Vergleich zu meinen 5 Strichen, die ich hier gemacht habe. Und da habe ich mich doch wieder so ein Stück weit ertappt gefühlt, wo ich so dachte, ach shit, eigentlich ist das vielleicht doch nicht so mein Spiel, weil ich kann halt einfach nicht malen. Aber am Ende ist es dann trotzdem so, dass meine Begriffe wurden nie rausgeschmissen. Ja, das heißt, man spielt es ja kooperativ, ja, aber trotzdem habe ich mich dann so wieder gut gefühlt, weil ich dachte, hey, am Ende hat es trotzdem den gewünschten Effekt gehabt. Aber trotzdem hat es halt diesen, ja, ich weiß gar nicht, diesen Sweet Spot gehabt, dass ich trotzdem irgendwie so gedacht habe, hey, irgendwie, nee, eigentlich ist es nicht so meins, weil ich kann halt nicht malen, die anderen Bilder sehen viel besser aus.
Kann ich komplett nachvollziehen. Ich weiß halt genau, wie das aussehen würde, wenn ich das mit meiner Familie spielen würde. Ich krakel da irgendwas hin, im wahrsten Sinne des Wortes, was aussieht, als hätte ein 5-Jähriger zum ersten Mal einen Stift in der Hand gehabt. Und daneben sitzt meine Frau, die gerade die letzten Striche an Van Goghs Sonnenblumen setzt, weißt du? So sieht's dann am Ende aus und du denkst dir so, wo hast du die Striche, hast du dir doch ausgedacht, die du da gerade durchgezeichnet hast, und ich weiß genau, was du meinst. Und das Ding ist, ich bin halt mittlerweile auch so weit, dass ich anerkennen kann, dass ich das einfach nicht kann. Und es ist eine Übungssache, ich übe es nicht und demzufolge sieht es auch aus. Und ich habe dann keinen Anspruch. Wenn man da die Möglichkeit hat, dass man sich davon löst in seinem Kopf und einfach akzeptiert, dass es reicht, wenn andere erkennen können, was da gemalt wurde, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Aber ich verstehe diesen Stich, den man ja dann doch trotzdem hat. Also ich kann so nachfühlen, wie du dich gefühlt hast. Das ist absolut, ja.
Es ist so ein bisschen wie mit schlechtem Kaffee, ne? So der funktioniert halt, wenn er möglichst stark ist, weil du halt möglichst viel Espressopulver reingemacht hast. Aber geil ist es halt trotzdem nicht. Aber es funktioniert. So, und so ist es halt genau wie mit dem Spiel auch. Meine Bilder sehen halt ultra beschissen aus. Aber sie haben halt immer funktioniert. Also meine Begriffe wurden nie rausgeschmissen, fälschlicherweise, während das bei allen anderen aus meiner Family immer wieder passiert ist. So, und das fand ich super interessant, ja, obwohl das halt künstlerisch wirklich von mir ein Armutszeugnis war, da bin ich auch ganz ehrlich.
Da muss ich mal einen ernsten Satz sagen. Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee.
Ich wusste, dass irgendwas kommt.
Nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Aber ich glaube, da spielt bei uns beiden auch, nicht, dass ich das anderen absprechen möchte, aber ich glaube, wir beide können in einer gewissen Form, ich habe das Wort jetzt schon, glaube ich, 5-mal gesagt, in einer gewissen Form abstrakt genug denken, dass man zumindest erkennen kann, was der Begriff darstellen oder dass der Begriff zum Bild passt. Dass das, wie gesagt, hinterher aussieht, als hätte ein 5-Jähriger sich eingemischt, jo. Das ist dann halt so. Aber über die Begriffe müssten wir auch noch reden, oder?
Ja.
Weil da dachte ich manchmal auch, uiuiuiui, was soll das denn jetzt werden? Also so sehr ich dieses Abstrakte ja cool finde und die Herausforderung mag, also da sind ja Sachen dabei, das ist ja, also abenteuerlich ist da noch das beste Wort, um es zu beschreiben.
Ja, vielleicht, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Wir hatten ja schon angedeutet, dass es diese zwei Schwierigkeiten gibt, ein weiß hinterlegtes Wort, ein schwarz hinterlegtes Wort. Die weißen, wie gesagt, eher die einfachen Begriffe. Ich habe jetzt hier gerade ein paar Begriffe vor mir. Ja. Da steht dann Pizza, Segelboot, Fahrrad, Hubschrauber. Das sind jetzt so die einfacheren Begriffe. Und die dunklere Seite, die dunkel hinterlegtere Seite, das sind dann die schwierigeren Begriffe. Da steht dann halt sowas drauf wie Talisman, Erinnerung, Teleportation, ja, so Begriffe. Und ich finde halt wirklich, dass es hier, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne? Es kommt gar nicht darauf an, irgendwie ein krasses Kunstwerk malen zu können oder was auch immer. Das, also, ne, ich meine, ich hätte Erinnerungen auch einmal gehabt. Was habe ich da gemalt? Ich habe einen Kopf gemalt mit einer Sprechblase dran. Das reicht halt völlig aus, ne? Also, und du musst halt nur auf diese Ideen kommen, ne? Du musst halt nur so dieses Vorstellungsvermögen haben, wie kann ich sowas im Ansatz in einer abstrakten Art, egal ob jetzt abstrakt oder halt wirklich reell, darstellen, dass die Leute das erkennen, dass sie diese Karte nicht ausschließen. Weil darum geht's ja, ne? Es geht ja nur um die Deduktion der Karten am Ende. Es geht ja gar nicht darum, dass dein Bild erraten wird, was es ist, sondern es geht darum, dass es nicht rausgeschmissen wird.
Ja. Das ist, also die Schwierigkeit sehe ich halt wirklich in diesem ersten Schritt, den du auch gerade erwähnt hast, halt diese Idee haben. so grundsätzlich eine Vorstellung haben, was ich aus dem Begriff machen will. Und das Zeichnen hinterher, ja, wenn man gut zeichnet, fällt es einem leichter, was Schönes zu machen. Wenn nicht, dann sieht's halt scheiße aus oder sieht's halt nicht so schön aus. Aber diese Idee, was man zeichnen will, das ist das Entscheidende bei dem Spiel. Deswegen kommt es, das ist absurd, bei diesem Zeichenspiel gar nicht drauf an, ob man gut zeichnen kann. Das ist halt faszinierend.
Das ist es ja genau, was es am Ende sein will, ja. Ein Zeichenspiel, wo man was malen muss, wo aber die Leute eigentlich gar nicht malen können. Das heißt, hier gewinnen, also deine Bilder werden hier nicht erraten, wenn du besser zeichnen kannst, sondern deine Bilder werden hier erraten, wenn du ein besseres Vorstellungsvermögen hast, wie du diesen Begriff abstrakt oder nicht abstrakt, wie auch immer, auf diesen Linien abgebildet bekommst. Und darum geht's am Ende. Und das finde ich extrem cool, weil ich schon länger so, gerade in diese Partyspielrichtung oder Familienspielrichtung, halt so, wir auch immer mal wieder Spiele spielen, wo du malen musst, ne, so Tabu XXL, wo du halt immer irgendwelche Begriffe malen musst. So, und ich kann's halt einfach nicht. Ja, und dann wird sich immer noch lustig darüber gemacht am besten und so. Da bin ich ein Kandidat für, weil es wirklich so schlecht aussieht. Und das ist hier halt gar nicht so. Und das gefällt mir extrem gut an Krakel Orakel.
Mal ganz, das ist jetzt schwer und ist auch eigentlich Schwachsinn, das in einem Podcast wie diesem zu besprechen, aber hätte es vielleicht das Spiel des Jahres werden sollen? Weil von der Idee her finde ich es halt einzigartiger als die anderen beiden Kandidaten.
Puh, wir haben natürlich ja Flip 7 auch in Essen vorgestellt bekommen letztes Jahr von den netten Leuten von Kosmos. Bombas, das haben wir ja selbst auch schon relativ lang auch gespielt. Ich finde es schwierig zu beurteilen. Also Flip 7 würde ich sagen, definitiv. Obwohl es mir jetzt gar nicht so schlecht gefallen hat, trotz dass es kompetitiv war. Aber das war mechanisch einfach ja doch nochmal eine Runde stumpfer, meiner Meinung nach, als jetzt Krakel Orakel und auch Bombusters. Ich finde es schwierig, weil es so unterschiedliche Sachen sind. Ne? Also ich finde Krakel Orakel jetzt mit Bombusters zu vergleichen schwierig. Es ist so ein bisschen, ja, du hast da einen Punkt, ne, weil du halt sagst, ja, in Bombusters hast du halt Mechaniken mit auch so ein bisschen Deduktionsmechaniken. Du hast halt dieses Kommunikationslimit und so. Aber im Bombusters halt kooperativ Bomben entschärfen ist halt schon auch cool, ne? Hast du so auch noch nicht gehabt, so vom Plot her, sage ich mal jetzt, ne?
Ja, das stimmt. Aber gefühlt bietet. Ah, nee, es ist auch unfair. Ich wollte gerade sagen, gefühlt bietet Bombusters halt nichts, was man nicht schon erlebt hat. Aber ja, doch, auch schon. Auch schon. Es ist auch schon was Neues und was. Auch die Fülle allein und der Umfang und so weiter. Das werden wir ja mal eine Folge drüber machen und darüber reden. Aber Krakel Orakel finde ich halt, es hat mich halt am meisten überrascht, glaube ich, von so den Spielen, die ich in den letzten Monaten vielleicht gespielt habe. Weil ich ja vielleicht auch mit meiner Erwartungshaltung zu tun, die niedrig war, als du mir ein Zeichenspiel andrehen wolltest.
ich weiß genau, was du meinst. Und ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ich habe ja in Essen auch lange vor dem Stand gestanden und habe überlegt, ob ich mir damals kaufen sollte, was ich dann mich doch dagegen entschieden habe, weil ich halt auch so dachte, nee, Zeichen ist ja halt einfach nicht so meins und so. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn ich mit meiner Family was spielen möchte, das ist ja, glaube ich, bei deiner nicht groß anders, zumindest in den meisten Fällen, da muss das ein Spiel sein, was schnell auf dem Tisch ist und idealerweise wenig Regeln hat. Und wegen mir dann am besten noch kooperativ. So, da bleiben ja gar nicht so viele und sowas wie Just One, Top Ten, so clever, habe ich schon. So, und da war halt Krakel Orakel wirklich ein cooles Ding, was halt auch ein paar Sachen neu gemacht hat. Und gerade auch diese Zeichenmechanik, die ich ja prinzipiell gar nicht so schlecht finde, wenn ich es besser können würde. Dieses Element finde ich halt extrem cool. Ja.
Ja. Ich würde es halt einfach nur mal als provokanten Take in den Raum werfen. Am Ende ist es egal, die Entscheidung ist getroffen, wie sie ist. Und es ist nicht so, dass es Bombusters unverdient geworden ist. Es ist auch ein cooles Spiel, gar keine Frage. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so eine deutliche Entscheidung war, dass es schon knapp war.
Cool auf jeden Fall, dass es halt einfach beides kooperative Spiele sind, ne? Das finde ich einfach cool. Und das muss man ja hier auch sagen, es gibt hier auch keinen kompetitiven Modus oder whatsoever, ne? Das ist auch was ich sehr gut finde, dass machen ja auch mittlerweile immer mehr Spiele, dass, ne, wir sind eigentlich ein kompetitives Spiel, machen aber einen Koop-Modus drauf, oder wir sind ein Koop-Spiel, machen noch einen kompetitiven Modus drauf. Hört man ja heutzutage immer wieder, um möglichst viel in ein Spiel reinzupacken. Ich sag halt immer, konzentrier dich auf die Stärken, die dein Spiel mit sich bringt. Und ich finde, Krakel Orakel funktioniert halt in diesem kooperativen Modus extrem gut.
Absolut. Und macht halt auch Spaß.
Ja, ich hätte noch einen Punkt, da hatten wir vorhin schon, ich hatte es vorhin schon angedeutet, dass es noch zwei, drei andere Regeln gibt, wenn du es zu zweit oder zu dritt spielen möchtest. Das ist einfach nur so ein bisschen für eure Information, dass ihr da auch Bescheid wisst. Also man kann es auf jeden Fall zu zweit, zu dritt spielen. Ich glaube, Solo müsste ich jetzt lügen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Solo kann man es nicht spielen. Wüsste ich nicht, wie du deine eigenen Begriffe erraten möchtest. Aber zu zweit und zu dritt kann man es gut spielen. Und wir haben es ja auch selbst zu zweit gespielt. Das hat gut funktioniert. Also es gibt eigentlich nur eine kleine Regeländerung. Die Regeländerung, wenn du es zu zweit oder zu dritt spielst, ist, dass du trotzdem 4 Runden spielst. Aber dass, wenn du beispielsweise zu zweit spielst, dass am Anfang jeder 2 von den Karten zieht und eben beide Begriffe auf seine Krakeltafel zeichnen soll. So, und dann ist quasi so, dass jeder dann eben 2 hat, also insgesamt dann 4 Karten. Und auch dort werden dann wieder 4 dazugemischt. Und dann funktioniert die Deduktion im Prinzip genauso wie in einem 4-Spieler-Spiel oder 5-Spieler-Spiel auch. Und beim 3-Personen-Spiel exakt das Gleiche. Das heißt, jeder zieht 2 Karten. Du malst sie beide auf deine Tafel und dann hast du insgesamt 6 Karten, weil 3 mal 2, und dann ziehst du eben nochmal 6 weitere Begriffe, dann hast du 12, und auch dort funktioniert die Deduktion dann wieder genauso. Also das funktioniert extrem gut, auch zu zweit, auch zu dritt. Wir haben es ja selber auch mal zu zweit gespielt, ein paar Runden, und ich finde es, ja, es ist echt rund und es funktioniert auch zu zweit gut. Wenngleich natürlich die Spannung am Tisch schon nochmal eine andere ist, wenn du es halt zu 4 zu 5 spielst. Das muss ich ganz klar sagen, weil ich habe es ja auch zu 4 gespielt, und es ist natürlich schon so, dass das dann am Ende, je mehr sich zuspitzt, ne, je mehr Karten rausfliegen, desto spannender wird es natürlich auch. Und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich denke, das ist selbsterklärend. Es gibt natürlich auch da dann in dieser Orakelphase ein Kommunikationslimit, ne? Das heißt, du darfst nicht miteinander reden, logischerweise.
Klar.
Das heißt, du darfst nicht sagen, nee, die Karte nimm nicht raus. So, also das muss man halt auch sagen. Das gibt es halt hier nicht, ja.
Und mit den Zeiten, weil man muss ja 2 Begriffe malen, ist man dann nicht bei 2 Minuten, sondern das ändert sich natürlich auch dann. Also ohne viel Zauberei, also wird halt aus 2 Minuten werden 4 Minuten, wenn man 2 Begriffe zeichnen muss. Von daher.
Ja, genau. Ja, also wir hatten jetzt, ich hatte es jetzt eben schon gesagt, es gibt halt dieses Kommunikationslimit, und was du natürlich auch hier nicht so viel hast, da können wir ja dann im Fazit auch nochmal kurz drauf eingehen, aber du hast natürlich relativ wenig Kooperationen am Ende, ne? Also du spielst natürlich schon ein Stück weit neben dir her, weil du ziehst die Karten und redest nicht miteinander. Du malst halt dein Bild, legst das Ding in die Mitte, mischst 4 Karten dazu, redest nicht miteinander, und dann wird es halt erst aufgelöst, wenn halt nur noch 4 Karten, respektive 3 oder je nachdem, mit wie viel Spieler man spielt, eben halt dann übrig sind. Ja. Und das, ja, kann man mögen, kann man nicht mögen. Das muss man sich einfach drüber im Klaren sein.
Ja, ist halt begründet in der Art, wie das Spiel ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich hätte auch keine Idee, wie man das kooperativer, also im Sinne von, also wir gewinnen oder verlieren ja kooperativ, aber wie man es im Sinne von Zusammenspiel besser machen könnte, habe ich beim besten Willen keine Idee.
Nee, müsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Und das funktioniert ja auch nicht. Ja. Sobald du das Kommunikationslimit rausnimmst, sagst du ja,
ja,
die Karte ist meine. Ja, so funktioniert einfach
die nicht.
Ja.
Und nun das Fazit. So, das Fazit. Ich denke, wir sind uns beide einig, dass es ein cooles Spiel ist. Da verrate ich, glaube ich, nicht zu viel. Wir sind beide der festen Meinung, dass es nicht ohne Grund nominiert war zum Spiel des Jahres. Es hat es auch verdient. Es ist echt ein tolles Spiel. Man muss halt immer bedenken, dass bei diesem Spiel des Jahres halt nicht die großen Brecher, wie wir sie sonst so spielen, eine realistische Chance haben, Spiel des Jahres zu werden, weil das halt nicht für die breite Masse gedacht ist. Und von den Spielen, die so für die breite Masse sind, muss ich aber auch sagen, war ich die letzten Jahre von den Spiel des Jahres und Nominierten dazu, die ich kenne, nicht enttäuscht. Das waren alles durch die Bank weg gute Spiele, die safe funktioniert haben. Also die Leute scheinen Ahnung zu haben, die dann nominieren.
Vor allem, weil sie kooperative Spiele nominieren und wählen.
Genau. Und so ist es auch hier. Also es macht Spaß. Du hast schon angedeutet, so der kooperative Aspekt, der tritt halt in den Hintergrund. Das, da beißt die Maus keinen Faden ab. Also man, das ist halt so, man gewinnt zusammen, man redet zusammen, in Anführungsstrichen, also man redet auf derselben Seite des Spiels, aber nicht miteinander. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Wermutstropfen, der halt da ist, aber wenn man sich überlegt, dass sonst alle Spiele, die ich in der Richtung kenne, kompetitiv sind oder zumindest semi-kompetitiv als Teamspiel, ist das eine gelungene Abwechslung.
Ja, ich sehe es genauso. Prinzipiell finde ich, also wenn man mal so ein bisschen überlegt, okay, für wen ist es was, für wen nicht, so ein bisschen Stärken, Schwächen, Gegenüberstellungen. Ich finde, dass es halt einfach diese doch sehr originelle, innovative Zeichenmechanik mit reinbringt, dass halt einfach diese Prämisse da ist, eigentlich musst du gar nicht malen oder zeichnen können, um Krakel-Orakel gut spielen zu können, sondern du brauchst halt einfach dieses Vorstellungsvermögen, wie du ein Bild auf diese Linien transferieren kannst. Und das muss gar nicht gut gezeichnet sein, sondern das muss einfach eine Message verkaufen, die am Ende das Bild darstellt, das dafür sorgt, dass deine Karte nicht rausgeschmissen wird. Ja, das ist eigentlich alles. Und das finde ich sehr innovativ. Und ich habe bisher noch kein Zeichenspiel, wo du nicht zeichnen musstest. Das finde ich einfach großartig. Ja, von daher für mich ein ganz großer Pluspunkt. Das, was natürlich auch für mich ein riesen Pluspunkt ist, dass es halt so gut wie gar keine Regeln hat und du das halt extrem schnell auf den Tisch bringst. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, bei Spielen, die ich mit meiner Family spiele, ist die Prämisse immer maximale Spielaufbauzeit 2 Minuten, maximale Regelstudium 1 Minute. Das ist so ein bisschen die Prämisse und das funktioniert ja halt sehr gut. Ne? Also du hast es innerhalb von 1 Minute auf dem Tisch, jeder schnappt sich eine Tafel, jeder zieht eine Karte und malt los. Das ist einfach super, es funktioniert einfach gut. Es funktioniert gut mit Expertenspielern, ne? Ich fand es extrem gut, es hat Spaß gemacht, es funktioniert gut für als Gateway-Game, für gemischte Gruppen funktioniert es gut und es funktioniert auch gut so, das hat es ja auch vorhin so ein bisschen angedeutet, so als Icebreaker, so als Absacker, als Einführung in den Abend oder so, ist einfach gut. Ja, also da, das finde ich einfach super. Vielleicht um so ein paar Schwächen, wir haben ja schon ein paar Sachen jetzt besprochen, und es ist natürlich so, dass diese Mechanik natürlich nicht auf Ewigkeiten trägt, ne? Also der Wiederspielreiz über die Mechanik hinaus, der, also A, lebt er natürlich stark von der Gruppe, ne? Muss man ganz klar sagen. Das heißt, wenn du das jetzt mit einer Gruppe von Leuten spielst, die eh nicht so gern zeichnen und die halt so mit Partyspielen eh nichts anfangen können und lieber kompetitive Eurogames spielen, jo, ist natürlich dann nichts für die Gruppe. Aber wenn du halt mit einer Gruppe spielst, die du vielleicht gut kennst und mit denen du gerne lachst und Spaß hast und so, einen netten Abend und da funktioniert das gut, aber halt auch nicht 50 Runden hintereinander. Ne? Da spielst du halt mal, packst es schnell aus und das ist ja auch die Stärke, habe ich ja eben gesagt. Spielst es halt 4-5 Runden und dann packst es halt wieder weg und packst halt das nächste Spiel aus. Ja, dafür ist es gut, aber diesen langfristigen Wiederspielbarkeitsreiz hat es halt nicht. Ne? Also du spielst es jetzt keine 3 Stunden hintereinander, das muss man ganz klar sagen. Ja, ansonsten ist es halt dieses Kooperationselement, was du schon gesagt hast, was es natürlich nicht hat. Es hat jetzt auch keine Progression groß mit drin. Und also ich glaube, dass durch die Erweiterungen finde ich sehr sinnvoll. Da hat man ja am Anfang kurz drüber gesprochen, dass die jetzt mit dazukommen, weil ich glaube, einfach ein paar mehr Karten dem Spiel guttun werden. Gerade wenn du es häufig gespielt hast und du dann dieselben Begriffe wiederziehst, dann hast du natürlich immer wieder eine Idee auch, wie du was malst, ne? Und was halt funktioniert hat. Das finde ich sehr gut. Ja, ansonsten ist es halt, es ist jetzt kein krass strategisches Spiel, sondern es ist halt wirklich so ein Ding, was ja eher so ein bisschen chaotisch daherkommt. Also für so krasse Strategen ist es wahrscheinlich jetzt auch nichts. Ich weiß nicht, hast du noch so ein bisschen was zu ergänzen zur Stärken, Schwächen?
Ich hätte vor allen Dingen eine Frage. Also ich habe so ein paar Szenarien vor Augen. Siehst du es, sagen wir mal, eine Spielegruppe, die sich auf den Forced Haven vorbereitet, siehst du es da als Einstiegs- oder Ausstiegsspiel? Weil da tue ich mich so ein bisschen schwer.
Also es kommt tatsächlich auf die Gruppe drauf an.
Vielleicht zur Erklärung, ich sehe das ja, ich sag das gerne mal bei so kleinen Spielen. Das habe ich auch dir schon oft gesagt, wenn wir so kleinere Spiele gezockt haben, wo ich so gesagt habe, ja, also so einfach, um in den Abend reinzukommen, aus dem Abend rauszukommen, aber irgendwie sehe ich das oder fühle ich das bei dem Spiel nicht so wirklich.
ich weiß gar nicht, ob wir oder ich generell der Typ dafür bin, so ein, also generell ein, also so simplere Spiele als Starter oder so oder als Absacker zu spielen. Also in der Tat haben wir morgen das Szenario, dass ich morgen in meiner Frosthaven-Runde weiterspiele. Auf keinen Fall, weil ich habe viel mehr Bock, Frosthaven jetzt weiterzuspielen, als vorher eine Runde Krakelorakel zu spielen. Keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es halt stark runden- und gruppenabhängig, meiner Meinung nach, weil zum Beispiel, davon hatte ich ja erzählt, auch schon kurz im Podcast, hatten wir ja um die Weihnachtszeit rum diese elendlange Eclipse-Runde. Ich glaube 9 Stunden oder so mit 9 Spielern. Das ist ja komplett eskaliert. Und da halt vorher und oder nachher, während die anderen das aufbauen, mit 4, 5 Spielern eine Runde Krakelorakel, definitiv, die waren alle lustig drauf. Ich kannte die jetzt zwar nicht alle, aber das war eine lustige Runde, hätte ich mir definitiv vorstellen können. Das heißt, es kommt halt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Ne? Auf Frosthaven warte ich jetzt wieder 2 Wochen, weil wir uns nur alle 2 Wochen treffen. Da halt nicht, ja. Aber gerade in diesem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, mit dieser großen Eclipse-Runde, vorher oder nachher, auf jeden Fall.
Okay. Also ich sehe hier einen Anwendungsfall und da gehört es zwingend hin. Studentenwohnheim, Studentengruppe, bisschen Wein, bisschen Bier, Abend und man zockt ein bisschen was. Da gehört dieses Spiel hin und ich verlange von jedem Studentenwohnheim, dass auf jeder Etage mindestens einer sich so ein Spiel kauft, damit endlich die Leute wie ich erlöst werden von diesem, ja, lass uns mal, und dann geht's los mit Tabu, Pictionary, die 100. Gruppe von Montagsmaler oder auch davon weggehend Werwolf oder irgendwas, sondern holt euch dieses Spiel und bringt endlich mal was Neues, was die Mitspieler nicht benachteiligt, die nicht malen können.
Ja, vielleicht noch mal kurz dazu, da hatte ich ja auch in dem Mechanikenteil schon kurz drüber gesprochen. Das ist schon was mir auch wirklich aufgefallen ist, dass ich am Anfang erstmal reingegangen bin mit, ey, das ist ja geil, weil ich muss eigentlich nicht malen können. Das heißt, ich werde mich nicht schlecht fühlen, nur weil andere besser malen können. Und das hat sich so im Laufe des Spiels so ein bisschen geändert für mich, weil, hatte ich ja vorhin kurz erklärt, da neben mir saß halt meine Frau, die kann halt ultra gut malen und zeichnen und alles. Und da war es dann halt trotzdem wieder so, dass ich dann halt ihr Bild gesehen habe und ich wurde für mein Bild, ich will nicht sagen belächelt, aber so ein bisschen belächelt so von meiner Family, weil ich halt nicht malen kann. Was sicherlich auch nicht richtig ist, ja, keine Frage. Und trotzdem war es so, dass es halt, dass meine Bilder halt immer funktioniert haben im Rahmen der Spielmechanik. Und das finde ich halt das Charmante so an Krakelorakel, was es, finde ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Weil du musst nicht gut malen können, du brauchst halt dieses Vorstellungsvermögen und selbst wenn die anderen besser malen können, sind bei denen öfters Karten rausgeflogen als bei mir, der gar nicht malen kann. Und da muss man sich halt von lösen. Das hast du ja vorhin auch gesagt, dass von diesem, ich will einfach ein möglichst schönes Bild da malen, ist halt völlig kackegal. Darum geht's in dem Spiel halt gar nicht. Und es geht auch nicht darum, dass jemand dein Bild exakt errät, sondern es geht ja wirklich nur darum, dass es nicht ausgeschlossen wird. Und das finde ich wirklich die charmante Mechanik an Krakelorakel schlussendlich.
Ja. Ich habe gerade noch überlegt, weil ich das in einer Folge mal gesagt hatte, Spielecafé, ist es dafür zu belebt als Spiel eigentlich auch nicht, ne? Würde eigentlich auch gut funktionieren und nicht stören, wenn es so in einer größeren, im Café beispielsweise eine Gruppe gibt, die dieses Spiel spielt oder bei einem Event oder irgendwas. Oder fändest du es störend? Also, wir haben es zu zweit gespielt, deswegen kann ich es nicht abschätzen. Ich fand, das lief ruhig vor sich hin. Wir haben dann geraten. Es ist nicht so, dass man da jetzt gröhlend und jubilierend an dem Spiel sitzt, oder?
Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Also, das ist ja wirklich ein Spiel, wo du ja die meiste Zeit gar nicht reden darfst. Von daher, ja. Na, also du verteilst die Tafeln, jeder zieht eine Karte, dann darf man nicht reden, während man malt. Dann gehen die 2 Minuten rum, dann wird mal kurz geschnackt, dann werden 4 Karten dazugemischt, dann darf man wieder nicht reden. Klar, wird dann auch mal irgendwie so ein bisschen gelacht und die richtige Karte wurde ausgeschlossen oder was auch immer. Aber das funktioniert auf jeden Fall, glaube ich, dass das gut funktionieren würde, ja.
Wäre vielleicht auch was für deine Firmen-Events oder ähnliches.
Absolut.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Ja. In größeren Gruppen, wie gesagt, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Gerade so mit 4 bis 6 Spielern, das ist ja auch so ein bisschen laut BGG der Sweet Spot, das wird, glaube ich, richtig gut funktionieren. Wo ich es mir auch gut vorstellen könnte, wäre tatsächlich, ne, nehmen wir mal an, keine Ahnung, wir beide sitzen mit unseren Frauen zusammen und so, das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja, dann können unsere Frauen über unsere nicht vorhandenen Mal- und Zeichenkünste lästern und unsere Begriffe werden aber nie rausgeschmissen und ihre schon.
Aber dann brauchen wir noch die Spicy-Variante natürlich.
Ja, genau.
Wenn sich zwei Paare treffen, braucht man natürlich die Spicy-Variante.
Richtig.
Nee, aber hast du noch Punkte, die du ins Fazit anbringen möchtest oder wollen wir abbinden?
Nö, ich denke, wir sind durch.
Okay, dann sind wir wieder bei einer Stunde. Kleines Spiel mit mehr Inhalt, als man denkt und coolen Prämissen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, folgt uns einfach. Dann verpasst ihr diese Folgen genauso wenig wie die großen Spielefolgen. Und tretet ruhig mit uns in den Austausch, wie ihr das so findet, wie ihr das Spiel findet. Habt ihr es vielleicht selbst auch gespielt? Habt ihr vielleicht auch Momente gehabt, wo es nicht funktioniert hat oder auch Momente gehabt, die wir noch nicht erwähnt haben, wo das auch super funktioniert? Würde mich echt interessieren und kommt auf unseren Discord, schreibt uns. Auf Instagram könnt ihr uns auch mit ein bisschen Umwegen erreichen, wenn es den Instagram-Account oder unsere Instagram-Accounts noch gibt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Da sind wir uns immer nicht so sicher. Gucken wir mal. Und von daher gebt uns einfach mal Bescheid und versucht uns irgendwie zu kontaktieren auf die verschiedenen Wegen, die es gibt. Gebt uns eine Rezension und auch gerne mal ein paar Sterne. Ja. Also wenn ihr euch gefällt, was wir machen und ihr euch so eine Folge halt auch anhört, genauso wie beispielsweise Arydia 2,5 Stunden, dann könnt ihr auch mal ein paar Sterne vergeben, finde ich. Und damit übergebe ich an dich.
Ja, mich würde wirklich auch interessieren, für Leute unter euch, die Krakel-Orakel auch schon gespielt haben, ob ihr das Gefühl bestätigen könnt, was ich so ein bisschen jetzt mehrfach auch beschrieben habe. Dieses, ich gehe mit der Prämisse rein, ich muss nicht malen können, sehe aber, dass die anderen viel besser malen können, werde belächelt, weil ich nicht malen kann und triumphiere in Anführungszeichen, obwohl es ja ein kooperatives Spiel ist, weil meine Begriffe nie rausgeschmissen werden, weil ich einfach das bessere Vorstellungsvermögen habe. Das ist so ein bisschen, das würde mich tatsächlich interessieren, ob es da wirklich nur mir so geht oder ob das so vielleicht so ein generelles Ding ist unter Leuten, die vielleicht einfach nicht zeichnen können oder malen können, weil dafür ist der Krakel-Orakel wirklich prädestiniert, meiner Meinung nach.
Das ist so ein Stachel, der sitzt tief, ne?
Der sitzt ganz tief, ja, das ist wirklich echt so. Ich höre auch jetzt auf damit. Von daher, würde mich aber wirklich mal interessieren, kommt da gerne auf unseren Discord und tretet mit uns in die Diskussion. Kommt auf unseren WhatsApp-Channel, da wird es auch immer voller, da posten wir immer wieder mal Impressionen von Spielen und so. Von daher, finde ich es cool, dass wir es heute wieder geschafft haben, auch mal wieder über ein kleineres Spiel zu sprechen. Das haben wir ja schon am Anfang des Jahres gesagt, dass wir das jetzt immer wieder machen werden. Mir hat es wieder extrem viel Spaß gemacht, Lars, mit dir auch wieder über ein kleineres Spiel zu sprechen. Und von daher, würde ich sagen, freuen wir uns auch, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid und sagen bis dann. Ciao.